Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Schweinehundgespräche. Mein Name ist Robert Unger, ich bin ausgebildeter Coach und Mentaltrainer und gemeinsam mit meinen Gästen beleuchte ich den Schweinehund aus verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht findest du ja ein wenig Inspiration, wie du deinen persönlichen inneren Schweinehund ein wenig zähmen kannst. Viel Spaß dabei!
Nach sehr, sehr, eigentlich viel zu langer Zeit, wieder eine Folge der Schweinehundgespräche und ich hoffe jetzt schon vorab, dass ich nicht zu oft führen statt funktionieren sage, weil ich da viel mehr Folgen aufnehme. Wir sind in den Schweinehundgesprächen. Ich habe wieder einen Gast gefunden, der es wert findet, mit mir zu sprechen, worüber ich sehr froh bin. Nämlich die Theresa. Servus, Theresa.
Hallo, Robert. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und ich freue mich, dass du da bist. Podcasts kann man ja ewig hören, solange sie online sind. For the sake of completeness, um da gleich mal einen Anglizismus reinzuwerfen oder was Englisches reinzuwerfen. Wir nehmen das Ding in der ersten Hitzewelle 2026 auf. Es hat in diesem Raum gefühlte, 30 Grad.
Ja.
Draußen hat es um die 40 Grad, so subtropisches Klima und wir sitzen da ganz entspannt bei 4 Liter Wasser und hoffen, dass wir dieses Gespräch unbeschadet überstehen.
Ich glaube schon, das schaffen wir, wir sind sicher.
Ich glaube auch. Theresa, mit vollem Namen Theresa Nowotny, beruflich hast du dein Einkommen, dein Fortkommen mit Fotografie im Moment. Zumindest als Fotografin kenne ich dich und habe ich dich kennengelernt.
Genau, das bin ich.
Das bist du. Und eigentlich spezialisiert auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf architektonische Fotografie, also Fotografie von architektonischen Werken,
also
von Gebäuden.
Innenarchitektur, also Interiorfotografie und Unternehmensfotografie, also alle Sorten von Porträt und Reportage, die da in diese Richtung anfallen.
Mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit.
So ist es. Ich produziere nachhaltig, ich schaue auf die Logistik, ich schaue, dass man Black Data vermeidet, ich pflanze für jeden Auftrag einen Baum und schaue, dass es so ein bisschen sich in der Waage hält, was so den CO2-Ausstoß pro Auftrag jetzt irgendwie angeht. Genau.
Das ist eine wunderbare Brücke in deine Biografie, die wir ganz kurz anschneiden wollen.
Okay,
weil wir haben ganz viel zu besprechen.
Es stimmt.
Und ich weiß nicht, ob sich alles ausgeht. Stichwort Nachhaltigkeit. Du hast ja berufliche Vergangenheit bei Greenpeace.
Mhm.
Was für mich so viel heißt, wie das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt nicht erst seit 5 Minuten für dich ein Thema.
Nein, ganz lang begleitet mich das einfach schon. Wir haben eh das kurz angerissen, also dass für mich auch dieser Nachhaltigkeits- und Kunstmoment, weil ich habe ja dann später auch noch Kunst studiert, einfach eigentlich aus der gleichen Motivation herausgekommen ist. Und das ist einfach eine Form von Kritik in einer Form zu gießen, also Kritik in einer Form zu gießen. Und das kann man bei NGOs sehr konkret und sehr unmittelbar umsetzen und in der Kunst aber auch nur ein bisschen abstrakter und emotionaler und einfach lustiger auch. Ja?
Je nachdem, welchen Zugang man hat.
Ja, je nachdem, welchen Zugang man hat. Lustig meine ich jetzt nicht lustig Haha-Kunst, sondern lustig im Sinne von, man ist so drinnen und es macht einfach Spaß und Freude, an dem zu arbeiten, auch wenn es ernste Themen sind.
Was ist denn das, was Spaß macht an der Kunst?
Das ist eine gute Frage. Es ist das Gefühl einer ganz großen Leidenschaft einfach Ausdruck verleihen zu können. Und wenn die Leidenschaft die ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Buch, an dem ich gerade arbeite, ich möchte Geschichten erzählen und Geschichten, die wichtig sind und Geschichten, die was bewirken können. Wenn man da in eine Umsetzung kommt und am Ende des Tages das fertige Objekt oder die fertige Skulptur in den Händen hält, dann ist es einfach ein ganz wunderbares Gefühl einfach. Weil man das Gefühl hat, man hat was gemacht, was mehr ist als man selber. Es hat es erreicht einen größeren Radius.
Ich habe dich in der Vorbereitung gefragt, was war deine Motivation? Du bist der Frage, du bist nicht ausgewichen, aber du konntest sie nicht gleich beantworten, weil du mit dem Begriff Motivation was anderes verstanden hast. Und da stelle ich dir jetzt mal, dass ich unter Motivation verstehe.
Ja.
Weil für mich ist Motivation immer ein Beweggrund.
Mhm.
oder ganz einfach gesagt, das Warum. Arbeite ich auch mit meinen KundInnen, also wenn es um Motivation geht oder um den Schweinehund, weil wir bei den Schweinehundgesprächen sind. Warum magst du etwas?
Ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich eher so verstanden, also es ist so ein Antrieb, den man dann hat. Ich habe es eher als Trieb verstanden. Und ich fühle mich dahingehend nicht so als Getriebene, sondern ja, ich fühle mich nicht so getrieben eigentlich.
Ist ja gut, also niemand soll sich getrieben. Also ich empfinde, wenn ich das Wort getrieben höre, ja, oder man fühlt sich getrieben, ist das für mich nicht unbedingt positiv
konnotiert. Ja, für mich nämlich auch nicht. Aber ich kenne Leute, auch in der Kunstszene, die von sich selber sagen würden, dass sie sich als Getriebene bezeichnen würden. Also die sind einfach so dahinter und da gibt es einfach nichts anderes außer dem. Und als würd sie irgendwie auch so ein bisschen was anderes von ihnen Besitz ergriffen haben und sie sind einfach nur mehr Gefäß, also so Wessel irgendwie.
Und werden für das ja aber auch manchmal gehypt oder ganz besonders hervorgehoben, dass man sich ja quasi fast selbst aufgibt, weil man ist ein Getriebener, muss sich in irgendeiner Form ausdrücken bei Schauspielern oder Ähnlichem.
Und das geht dann halt oft in so eine selbstzerstörerische Richtung.
Ändert ja oft, also es sind ja oft ganz viele tragische Biografien von so getriebenen Menschen.
Genau. Und da ist es halt für mich ganz interessant, weil das halt was mit über Grenzen gehen zu tun hat, oder? Und wie selbst nimmt man die eigenen Grenzen wahr? Was schaffe ich noch? Was ist mir zu viel? Was will ich? Und auch wenn ich es noch so gern will, ist es noch überhaupt machbar? Und welche Vorwürfe macht man sich dann unter Umständen, wenn man irgendwelche Sachen dann nicht schafft? Jetzt ist mir was runtergefallen. Darf ich das aufheben während der Aufnahme?
Wir haben ja keine Bildaufnahme.
Es stimmt, aber trotzdem, wenn da was klappert und dann raschelt vielleicht das Mikrofon. Egal. So, ich sitze wieder und habe mein Ding zum Anhalten.
Das Ding ist ein Bleistift.
Ja, mir ist ein Bleistift runtergefallen. Weil ich mir dann auch immer wieder ganz gerne Notizen mache, wenn mir was einfällt vielleicht. Ja. Was war die Frage?
Wir waren beim Getriebensein.
Genau.
Dass du nach deiner Eigenwahrnehmung nicht bist, ich werde jetzt keine Fremdwahrnehmung mit dem Gegenteil sagen, aber nach der Eigenwahrnehmung nicht. Und ich hätte dich auch so verstanden, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, für dich ist Kunst eine Ausdrucksform von Dingen oder ermöglicht dir, Dinge auszudrücken, die dir besonders wichtig sind.
Ganz
also
genau.
Ein Mittel zum Zweck.
Genau, genau. Und das ist das, was mir Spaß macht. Da habe ich auch lang gebraucht, um da drauf zu kommen, was ich da eigentlich konkret machen mag oder was irgendwie so der Punkt ist, der mich so reizt an dem. Und das ist einfach, Geschichten zu erzählen. Und manchmal kann man sie abstrakt erzählen und manchmal kann man sie sehr konkret erzählen.
Du hast ja eine Ausbildung dafür gemacht. Du bist nicht einfach irgendwann aufgewacht und hast gesagt, so, und jetzt bin ich Performance-Künstlerin.
Ja.
Und das ist es jetzt, sondern du hast dich ja tatsächlich ausbilden lassen.
Genau.
Dafür. Und hast auch einen akademischen Grad dafür erworben, den so Menschen wie ich in Betriebswirtschaft haben, weil sie sich in Controlling-Seminaren und sonst irgendwo durchgewurschtelt haben. War es bei dir was anderes?
Genau. Bei mir waren das dann Vorlesungen über Medienkunst und Medienkritik und Performance-Künstlerinnen. Also ich habe Performance studiert an der Akademie der Bildenden Künste und habe abgeschlossen in Film und Kunst. Das heißt, wir haben uns viele Filme angeschaut, haben diese Filme kritisiert, haben einfach, das ist das Interessante an der Kunst, man schaut einfach sehr genau, wie man in der Welt existiert und wie die Welt um einen herum Einfluss nimmt und wie man das dann wieder auch zurückspiegelt als Künstler.
Und jetzt sind wir bei den Schweinehund-Gesprächen. Und ich versuche wieder den Bogen von mir wegzuspannen und zu dir zu bringen. Jetzt habe ich so ein profanes Studium wie Betriebswirtschaft absolviert. Und ich habe niemanden kennengelernt in dem Studium, der gesagt hat, ich möchte Betriebswirtschaft studieren, weil mir das inhaltlich so fasziniert. Sondern der klassische, bin ja auch ein Gen X-Mitglied, da sind die Jappis gerade rausgekommen, ich in dem Alter war, wo ich studiert habe. Da war Betriebswirtschaft, das Studium, das war sozusagen, mit dem konntest du dann reich werden mit dieser Ausbildung und gut Geld verdienen und so weiter. Und da hat man gesagt, ja, das meiste ist eh fad, aber das drucke ich durch, weil dann verdiene ich Knete ohne Ende. Ja.
Und ist aufgegangen?
Was jetzt? Dass ich das Studium geschafft habe, dass ich Knete ohne Ende
Knete ohne Ende, Knete ohne Ende.
Nein, ich hab Knete mit einem Ende.
Genau, warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat da?
Aber lenk nicht ab.
Okay, Entschuldigung.
Der Bogen zu dir ist jetzt unterstelle ich Menschen, die ein Kunststudium absolvieren.
Ja.
Ja, wie Performance und wie was? Film und
oder Film Kunst, und Kunst.
Film und Kunst. Dass da eine andere Motivation dahinter steht. So ein Studium wählt man nicht, weil man danach die tollen beruflichen Chancen sieht.
Nein, tatsächlich nicht.
Ja. Sondern weil man danach, weil man irgendwas erlernen möchte und weil man spätestens danach irgendwas ausdrücken möchte. Welche Momente gab es aber trotzdem in der Ausbildung, wo der Schweinehund da war und sagt, okay, da muss ich jetzt einfach durch, weil cool ist das nicht, aber es ist halt part of the game.
Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen. Man kriegt halt einfach so viel Adrenalin bei Projekten. Nach wie vor, auch als kommerzielle Fotografin, ist mein Berufsalltag von ganz hohen Highs an Energie-Output und ganz tiefen Lows an jetzt passiert einfach gar nichts gezeichnet. Und während dem Studium, wenn man da ein Projekt macht, fließt einfach so viel hinein von der eigenen Person und du machst einfach durch teilweise, um ein, was haben wir damals, das war ja total irre. Zum Beispiel, wir haben ein riesen Dinner organisiert in der Aula von der Akademie der Bildenden Künste. Wir waren zu viert im Organisationsteam und haben da organisiert zu kochen und das alles hatte Konzept und da waren Performances und da war eine Band und wir haben, ich weiß nicht wie viele Tische von Art for Art organisiert, das heißt aus diesem Fundus von den Bühnen und wir haben die selbst zu viert mit noch zwei anderen Personen, die uns geholfen haben, alle diese Tische, wir waren vier Frauen, in die Aula hineingetragen und wieder hinausgetragen und alles arrangiert und alles organisiert. Und wir haben, damals habe ich noch in der Nähe von der Akademie gewohnt, dann sind wir zu mir gefahren, zu viert, haben dort geschlafen irgendwie vier Stunden und sind dann wieder zurück und haben weitergearbeitet. Und das ist so dieses über diese Grenzen gehen, dass ich bis heute eigentlich praktiziere. Also so dieses, es ist so super, dieses Projekt machen zu können. Es ist so wichtig, weil natürlich ging es nicht nur darum, dass wir da irgendwie hübsch kochen, sondern es hatte natürlich ein Konzept dahinter, der soziale Moment des Essens und des kollektiven Genießens und alle diese Fragen, die dann auch in einem Kollektiv dann sich stellen. Dieser Moment von, das ist so wichtig, das muss unbedingt in der Welt existieren und wenn es nur einen Moment kriegt, man ist bereit, wahnsinnig viel von sich selber da hineinzustecken. Und das mache ich jetzt auch immer noch in der Fotografie. Und da behaupte ich, dass das ein angelernter innerer Schweinehund ist, den es eigentlich zu überwinden gilt. Weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man lernt, die eigenen Grenzen zu respektieren, zuerst einmal wahrzunehmen und zu respektieren und zu sagen, stopp, bis daher und nicht weiter, weil das macht einfach krank und ungesund und danach bin ich einfach so fertig, dass ich mich einfach nicht mehr rühren kann. Und dieser Stress, der zwar ganz viel positiv ist, aber auch ganz viel negativ ist, weil er einfach so pusht und man merkt es dann einfach nicht mehr, hat natürlich gesundheitliche Auswirkungen, oder? Und wenn man jetzt eben auch über diesen Schweinehund redet und dann irgendwie diese Momente hat, wenn dann mal der größte Peak vorbei ist, oder? Und dann liegt man halt einfach herum, weil man nicht mehr kann und man weiß, man müsste eigentlich noch Sachen machen. Und um irgendwas zu machen, fängt man an zum, unter Anführungszeichen, prokrastinieren. Was macht man, wenn man prokrastiniert? Man tut putzen, man tut Wäsche waschen, man tut die Bude irgendwie aufräumen, vielleicht sogar den Kühlschrank irgendwie da sauber machen und die ganzen schimmeligen Sachen weghauen endlich, die da irgendwie seit Monaten herumschimmeln, was auch immer. Und das ist aber auch Arbeit. Und da immer herzugehen und zu sagen, das ist doch Prokrastination und keine wirkliche Arbeit, finde ich einen ganz großen, selbst angezüchteten inneren Schweinehund, wo man eigentlich glaubt, dass das diese Tätigkeiten schon der innere Schweinehund wären, der gerade von einem Besitz ergriffen hat und sagt, nein, du tust nicht arbeiten, sondern du tust jetzt putzen.
Das,
Genau.
In meiner Mentaltrainersprache würde ich das Glaubenssatz nennen, im Sinne von, ja, weil du jetzt putzt, statt irgendwas Produktives zu tun, Geld verdienen, lernen oder sonst irgendwas, musst du an deinem Schweinehund arbeiten. Mhm. Und du hast jetzt ganz viel so in so Art Sinuskurven gezeigt in deinem Statement. Und ich habe immer ganz viele Analogien aus dem Sport. Es gibt Menschen, die nervt es unheimlich, wenn ich wieder so eine Sportanalogie bringe. Mhm. Aber im Sport, wir haben jetzt gerade Fußball-WM, da ist ein Begriff Belastungssteuerung. Wo die Spieler nach dem Spiel, die rennen über 90, 100 Minuten in klimatisch ähnlichen Bedingungen wie hier jetzt in Wien herum. Und dann machen sie 2 Tage lang nicht nichts, weil nichts machen ist auch kontraproduktiv, aber annähernd nichts. Das heißt, die Spieler, die im Einsatz waren, haben halt dann ein leichteres Programm versus den Spielern, die keinen Einsatz hatten, die haben ein höheres Programm, damit die auf einem gewissen Level gehalten werden. Ja. Und im Sport ist es, worauf will ich hinaus? Im Sport ist es für uns selbstverständlich, zumindest im professionellen Sport, um die, die sehr ambitioniert sind, ist es selbstverständlich, Belastung und Entlastung zu kombinieren in einem sogenannten Trainingsplan.
Ja, genau.
Wenn man das im Berufsleben macht, sei es jetzt im, ich sag mal, schnöden Wirtschaftsleben oder im Leben der Kunst, wo man ein Projekt hat, das einen total fesselt, dass man über seine Grenzen mal geht, kurzfristig, für mich vollkommen okay, aber es darf nicht dauerhaft sein. Also es muss dann auch wieder diese Entlastung drinnen sein.
Genau.
Und wir müssen uns auch zugestehen, dass Entlastung auch Entlastung sein darf. Also, weil du das Stichwort Care-Arbeit gebracht hast, und wir kommen gleich auf dein Projekt, ich würde Care-Arbeit jetzt in meinem Wertekompass jetzt nicht als Prokrastinationstätigkeit bewerten, sondern wenn ich mich wirklich von etwas erholen muss, dann erhole ich mich. Und dann kann ich ja Care-Arbeit leisten, aber nicht im Sinn von, das mache ich jetzt zur Erholung oder das mache ich jetzt, weil ich etwas anderes nicht machen will, sondern weil es notwendig ist. Ich glaube, dieses Bewusstsein, und das ist eine schöne Verbindung, die ich irgendwie gerade feststelle zwischen dem, was ich im Coaching und Mentaltraining mache und das, was du mit deinem Fotoprojekt, auf das wir zweiter Teaser gleich kommen werden, gut verbindest.
Ja, voll. Ja, ich bin da total bei dir. Das ist genau das, worum es geht. Also das ist so, wo es bei mir einfach auch so ein Umdenken gegeben hat über die letzten Jahre auch, wenn ich mich dabei erwischt habe, wenn ich halt irgendwie so flatlining.
Aber auf hohem Niveau.
Auf hohem Niveau geflatlined und dann mal angeschaut habe, was ich eigentlich gemacht habe. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir am Ende des Tages aufzuschreiben, was ich alles gemacht habe. Und das hat einfach alles diese Tätigkeiten auch mit beinhaltet. Weil ich war dann natürlich trotzdem müde.
Ja, klar.
Man ist natürlich trotzdem erschöpft. Und man hat aber irgendwie dann gelernt zu denken oder ganz lang, dass man nichts gemacht hätte. Und das stimmt halt einfach nicht. Und insofern ist das eigentlich auch dann eine gute Tätigkeit, um nicht nichts zu tun, so wie im Sport. Und es ist aber gleichzeitig auch sind ganz notwendige Tätigkeiten, die einfach getan werden müssen, sowieso. Weil man sich natürlich dann auch besser fühlt, wenn die Wohnung gut aufgeräumt ist und weil man weiß, okay, wenn da jetzt immer wieder mal wer durchgeht und wischt und putzt und so, habe ich auch weniger Bakterien in der Wohnung, ist auch besser für die Gesundheit. Und ja, dass man nicht immer das mirchtelte Gewand dann anzieht, weil man die Wäsche nicht gewaschen hat. Also, und das sind aber alles einfach wichtige Tätigkeiten. Und man sowieso dann auch, wenn man ein Kind hat, aber auch wenn man alleine lebt. Ja.
Jetzt habe ich schon 2 Teaser gehabt auf dein Projekt und wir haben so ganz unauffällig das Thema Care-Arbeit reingestreut.
Genau.
Total subtil.
Ja, voll. Ja.
Dein Projekt hat ja was mit Care-Arbeit zu tun. Und
ganz
es hat
genau.
was mit Fotografie zu tun.
Genau.
Und noch mit anderen Dingen. Erzähl
genau.
einfach.
Okay. Also worum geht's? Es ist ein Fotobuch, also ein Essay. Das heißt, es ist für mich was mit Haltung einfach. Es ist nicht nur neutraler Fotojournalismus, der erzählt, was dort
keine
ist.
Keine Reportage,
sondern Es ist einfach eine persönliche Reportage. Und es geht um Care-Arbeit, Frauen und auch bis zu einem gewissen Grad Alter. Weil das alles Dinge sind, die uns alle betrifft. Also wir alle altern. Es ist, niemand ist davon ausgenommen. Ja. Und es geht auch um sichere Architektur für Frauen, um neue Formen des Zusammenlebens, die man sich vielleicht überlegen kann, abseits von der Idee der Kernfamilie in der Gesellschaft. Genau, es geht um die Fragen, was Frauengemeinschaft auch für Frauen leisten kann im Alter. Vor allem, wenn wir zum Beispiel wissen, dass Frauen durchschnittlich 5 Jahre länger leben als Männer. Diese aber statistisch gesehen einfach auch in einer bisschen einer schlechteren Gesundheit verbringen, einfach aufgrund des ganzen Stress ihres vorhergehenden Lebens. Und dahingehend eben geht es auch um Frauengesundheit in diesem Zusammenhang.
Wie kam es denn dazu?
Genau, wie kam es denn dazu? Da müsste ich auch einmal anfangen mit dem Projekt Ort. Der Projekt Ort ist nämlich für mich persönlich ein sehr untypischer Ort, um eine Fotogeschichte zu erzählen. Es ist ein Missionskloster in Kärnten, ein Frauenkloster. Und warum dieser Ort? Weil an diesem Ort gibt es 3 beziehungsweise vielleicht sogar 4 Kehrkreise, wie ich das nenne. Das Kloster hat nämlich, so kommt man dorthin, und das kann ich nachher auch noch kurz erzählen, einen Gästebetrieb und ein Bildungshaus. Das heißt, man kann dorthin fahren, Urlaub machen oder sich erholen, oder es gibt irgendwie dort Schulungen oder so Tagungen. Da kann man dorthin fahren und lernt einfach den Ort mal so kennen mit einem Restaurant. Dann gibt es eine Pflegestation für ältere Schwestern, die einfach schon eine Pflege benötigen oder eine Betreuung benötigen. Dafür gibt es aber externes Pflegepersonal. Das kommt, um diese Frauen zu versorgen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Schwestern, jetzt sind es nicht mehr so viele, ich glaube offiziell nur mehr eine, die noch Gemeindearbeit leistet. Das heißt, die Aufgaben direkt in der Gemeinde übernimmt, also zum Beispiel ins Seniorenheim fährt und sich dort um die Leute kümmert, Bewährungshilfe leistet, Validationsworkshops hält, also sich mit Demenzkranken auseinandersetzt und dahingehend aktiv ist. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Schwestern, die sich umeinander kümmern. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil an diesem Ort zeigt sich einfach sehr gut fallbeispielhaft, ich kann das gar nicht oft genug betonen,
wie das ist Frauen... Das ist ein schönes Wort, fallbeispielhaft.
Ja, genau, man fällt einfach so, wie Frauen, die ihr Leben lang Care-Arbeit geleistet haben, in einer patriarchalen Struktur altern und sukzessive einfach auch immer unsichtbarer werden. Das ist das, worum es einfach auch geht in diesem Buch. Wie bin ich da dazugekommen? Ich kann das ganz kurz anreißen. Das hat einfach einen langen Vorlauf über meine Familie. Ich habe mich wahnsinnig lang dagegen gewehrt, dorthin zu fahren und Urlaub zu machen, weil ein großer Teil meiner Familie und auch ein großer Freundesteil ein großer Teil des Freundeskreises meiner Familie hat begonnen, dort Urlaub zu machen. Und das hat sich über Jahre akkumuliert.
Bist du über diesen ersten Kreis, den du jetzt aufgezählt hast?
Dieses Gästehaus. Genau, und so kommt man dort nämlich hin. Und ich so, nein, ich fahre doch sicher nicht ins Kloster Urlaub machen, seid ihr verrückt? Ich hier, Agnostikerin, Feministin und so, sicher nicht. Und dann wurde ich dann doch sehr subtil dorthin gelotst. Und das war für mich auch an einem sehr kritischen Punkt in meinem Leben. Ich bin da gerade aus einer Beziehung raus, die missbräuchlich war. Und mir ging es einfach wahnsinnig schlecht. Ich war dort komplett aufgerieben und einfach mein Nervensystem war einfach im Überlebensmodus. Seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren. Und dann komme ich dorthin und habe einfach 3 Tage nur geschlafen und alles ist runtergefahren. Und da bin ich dann neugierig geworden, weil ich mir dachte, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Niemand versucht mich zwanghaft da jetzt in die Kirche und in die Messe irgendwie zu ziehen. Mein Kind ist versorgt, weil es irgendwie einen kollektiven Moment gibt. Alle schauen irgendwie immer drauf, wenn die Kinder da herumtoben. Ich kriege 3-mal am Tag zum Essen. Ich muss mich um nichts kümmern. Alles ist so sehr strukturiert. Das gibt einfach eine totale Ruhe und Balance, weil man sich einfach in dieser Zeit wirklich um nichts Sorgen machen muss. Es ist ein total schöner Ort. Man schaut da über diesen See und dieses Tal und dann ist da ein Rosengarten und dann ist da alles schön und toll und grün und eine alte Burg und so ein altes mittelalterliches Schloss. Also auch das mal tolle Atmosphäre, einfach so an sich. Und dann habe ich so gar nicht so viele von diesen Schwestern auch gesehen. Und dann bin ich neugierig geworden, weil dann habe ich mir gedacht, wo sind denn diese Frauen, wo die doch da sein sollen?
Also Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, die du hattest.
Ich bin einfach total vorbelastet und wahnsinnig voreingenommen dorthin gekommen.
Kein Missionskommando, das sich militant versucht hat.
Ja, wie denn? Da werden alle meine Vorurteile ausgehebelt. Wie kann das sein? Und dann bin ich neugierig geworden und Neugierde ist einfach in meinem Beruf auch eine große Triebfeder. Man ist neugierig drauf, wie die Welt funktioniert, auch entgegen vielleicht den Erwartungen, die man hatte. Und dann habe ich gefragt, ob ich mehr von den Schwestern sprechen dürfte und da mal rausfinden, wie die eigentlich zu diesem Beruf gekommen sind. Mhm. Weil für mich war dann einfach auch die Frage, dadurch, dass ich dort einfach so versorgt worden bin, dass es da doch Gemeinsamkeiten geben muss zwischen diesen Frauen und mir, die sich kümmern um andere, die vielleicht auch Gewalterfahrungen gemacht haben, die auf der Suche waren nach einem Ort, wo sie sicher sein können, die aber auch Veränderungen in die Welt bringen wollen. Was hat die motiviert? Ha, ich habe dir das nämlich auch gefragt.
Ja, genau. Ich hatte gerade im Hinterkopf, du hast in Wahrheit Schweinehundgespräche gemacht. Hättest du das aufgenommen, hätten wir ein paar Folgen mehr.
Ich habe Interviews geführt, die ich auch aufgenommen habe. Und so bin ich einfach dorthin gekommen und habe geschaut, wie existieren die in der Welt und wie existiere ich in der Welt und wo gibt es da Überschneidungen.
Und welche hättest du gefunden, die du teilen magst?
Es ist alles nicht immer so heilig, wie man sich denkt. Also viele Frauen haben ganz nachvollziehbare und erdige, wie sagt man, Lebensläufe mit vielen Enttäuschungen. Dinge sind ganz anders gekommen, wie man sich das gedacht hat. Die Suche nach einer Gemeinschaft, wo man gemeinsam was bewirken kann. Das ist was, wo ich sage, das habe ich eigentlich auch gemeinsam mit diesen Frauen. Für mich war das damals Greenpeace. Für diese Frauen war das einfach auch dieses spirituelle Zusammensein. Mhm. Und die Möglichkeiten, die einem so eine Institution dann nämlich auch gibt. Weil man konnte dann von dort einfach in andere Länder fahren und sich dort um andere kümmern und Leuten helfen. Das war halt schon für viele da der Motivator oder ein Auslöser oder ein ausschlaggebender Punkt oder Grund, um dorthin zu gehen. Genau. Ja.
Und wenn wir jetzt den Shortcut zu deinem Projekt machen, also das Essay, deine persönliche Reportage.
Ja.
Es ist ja noch nicht fix, dass es zustande kommt.
Genau.
Also wir machen hiermit den Aufruf für die, die es vor dem, wann ist der Schluss?
19. Juli, also in 3 Wochen.
Also alle, die das vor dem 19.07.2026 hören, sind noch aufgerufen, in der Crowdfunding-Kampagne einen Beitrag zu leisten. Man kann das Buch vorbestellen.
Man kann das Buch schon vorbestellen.
Man kann auch andere Dinge bestellen, genau, die so im weitesten Sinne vielleicht in Richtung Merchandising gehen könnten.
Das sind tatsächlich einiges von diesen Dingen, die ich dort anbiete, sind Objekte aus den Ausstellungen, die ich schon gemacht habe zu dem Thema. Weil das Erste, was dem Buch vorangegangen ist, waren 2 Ausstellungen. Eine Dauerausstellung direkt vor Ort im Kloster selber und eine Ausstellung im Palais Rössel in Wien im Herbst 2025. Und da habe ich Objekte angefertigt. Und einige dieser Objekte kann man als Dankeschön sich auch vorbestellen. Da gibt es unterschiedliche Pakete. Es ist alles handgemacht von mir. Und es sind alles funktionale Objekte, wo ich die Fotos, die ich dort gemacht habe, vor Ort an Alltagsgegenstände gebunden habe. Also ich habe so Sachen produziert wie Untersetzer, Fächer, Decken zum Beispiel. Also Dinge, die kühlen, die wärmen, die stabilisieren, aber auch gleichzeitig schützen.
Also Dinge, die in irgendeiner Form einen Zweck im Alltag erfüllen,
genau,
erfüllen können, aber...
Und einen ganz grundsätzlichen Zweck nämlich auch erfüllen.
Und aber nicht von der Stange sind.
Nicht von der Stange sind, ja, ganz genau.
Wie groß, wenn ich mich jetzt so als... Ich höre das jetzt und denke mir, hey, dieses Buch würde ich mal, ich weiß noch gar nicht, worum es in dem Buch geht, das besprechen wir dann nämlich gleich, aber ich würde es einmal vorbestellen, würde gerne wissen, wie viel das kostet, weil so Crowdfunding-Kampagnen, da redet man immer von so großen Spenden oder so, ist ja nicht der Fall.
Ist nicht der Fall. Wenn man möchte, kann man, sage ich, da kann ich dann auch noch
man
was dazu sagen.
Man kann auch gern viel geben,
ja. Man kann auch gern viel geben, ja. Aber das Buch an sich kostet 50 Euro. Ja. Also das ist, und es wird ein spezielles Buch, es wird ein einfach ein gutes Buchobjekt. Es wird ein künstlerisches Buch. Man nennt das, glaube ich, auch so Coffee Table Buch, oder? Ah, ja. Sowas. Also einfach schön zum Durchblättern mit guten Geschichten, guten Texten, aufwendig produziert. Ich arbeite mit einem sehr tollen Grafiker zusammen, dem Christian Fischer, der da auch schon ganz viel sich dazu überlegt hat, wie man das gestalten kann. Ich freue mich einfach schon so drauf. Es ist so, deshalb freue ich mich, wenn die Crowdfunding-Kampagne funktioniert. Es ist eine Alles-oder-Nichts-Kampagne. Das heißt, das Buch wird es nur geben, wenn das Funding-Ziel erreicht wird, um einfach alles wirklich gut finanzieren zu können und um ein wertiges Objekt, ein wertiges Buch herstellen zu können.
Was würde der Welt inhaltlich entgehen, wenn es nicht zustande käme?
Der Welt würde inhaltlich entgehen, jetzt muss ich wieder nachdenken, weil das ist eine sehr schön artikulierte Frage. Weil das natürlich die Frage ist, warum sollte man sich so ein Buch kaufen? Ne? Warum ein Buch? Ich muss jetzt unbedingt eine Lobesrede halten auf Bücher, auf die Wichtigkeit von Büchern an sich, weil Bücher sind einfach fantastische Objekte. Sie existieren physisch im Raum, man kann sie verschenken, man kann sie ausleihen, man kann sie wieder zurückgeben. Sie sind mobil, also sie wandern, Bücher wandern. Das heißt, der Inhalt mit dem Buch wandert mit. Und es gibt, finde ich, auch eine schöne Analogie von der Existenz eines Buchkörpers im Raum zur Existenz von Frauenkörpern im Raum. Und da sind wir jetzt beim Inhalt, weil es geht um Frauen. Es geht um wichtige Fragen, um Frauenthemen und Care-Arbeit. Da geht es um die Frage, wie verteilen wir Ressourcen einfach fairer in der Gesellschaft und Leistungen fairer in der Gesellschaft? Wie können wir Care-Arbeit insgesamt anders bewerten? Gibt es da schon Ideen dazu? Gibt es da schon Strategien dazu? Gibt es da schon politische Ideen dazu, was man eigentlich machen könnte? Gibt es vielleicht schon sogar Ideen, wie man Zusammenleben auch in Ballungsräumen anders gestalten könnte, damit die Last von Care-Arbeit einfach nicht so häufig auf Frauen einfach abgewälzt wird, wie das einfach nach wie vor bei uns strukturell so ist. Und ich kenne ganz progressive Paare, die aufgrund der wirtschaftlichen Realitäten, mit denen man einfach konfrontiert ist in der Welt, in ganz konservative Arbeitsaufteilungen auch in der Beziehung wieder dann zurückgeführt werden. Und denen geht es einfach nicht gut. Sie würden es gerne anders machen, können aber nicht. Und ich denke mal, es gibt so viele Konzepte, zu denen man vielleicht noch keinen wo man noch gar nicht die Idee hatte, ah, das wäre doch interessant, so könnte man das noch machen. Was ist denn Kollektiv versus Vereinzelung? Dass Menschen auch im Alter dann nicht alleine überbleiben. Was bedeutet denn das dann auch gesundheitlich, wenn man schon nicht erst im Alter ans Kollektiv denkt, sondern schon vorher, wenn man Familie hat, kollektiver denkt und da kollektivere Formen des Zusammenlebens vielleicht umsetzt? Und da gibt es schon Häuser und Initiativen, die das so umsetzen. Und das finde ich spannend. Und darum wird es einfach auch in dem Buch gehen.
Das heißt, wenn ich das ich versuche es mit meinen Worten mal zusammenzufassen. Das Buch liefert Antworten, / Vorschläge auf eigentlich ganz große Fragen, die wir in der Gesellschaft haben. Mhm. Wie teilen wir Care-Arbeit auf? Wie kümmern wir uns umeinander? Mhm. Klammer auf, vor allem aber nicht nur im Alter. Mhm. Wie teilen wir sogenannte nicht bezahlte Care-Arbeit auf, die in klassischen Familienverhältnissen immer noch vorkommen, das zum Beispiel in der Gesellschaft dann in so Dingen wie dem Gender Pay Gap aufschlagen, die in so Dingen aufschlagen wie einem Gesundheitswesen, das hoffnungslos defizitär ist und man nicht weiß, was man mit alten, pflegebedürftigen Menschen machen soll, wie man die vielleicht am besten, sage ich, was Provokantes versteckt. Mhm. Weil man sich ja damit ja eigentlich gar nicht, es ist unangenehm mit der eigenen Endlichkeit in irgendeiner Form.
Man sieht es ja auch nicht. Ja. Wo im öffentlichen Raum sehen wir Bilder von älteren Leuten, die jetzt nicht irgendwie auf Postern für dritte Zähne oder Seniorenreisen irgendwie zu sehen sind. Ich
wollte sagen, außer die, die sich gut gehalten haben.
Ganz genau. Die sind dann oft jüngere Leute, die dann vielleicht sogar älter gemacht wurden, um diese Form der jugendlichen Attraktivität irgendwie weiterhin aufrechtzuerhalten. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach auch die Frage nach Sicherheit und Gewalt an Frauen. Und da sind wir dann auch wieder bei so einem kollektiven Moment, weil das ja sich im Kloster einfach auch sehr schön zeigt. Das ist eine Frauengemeinschaft, die kümmern sich umeinander. Was ist das für ein Ort? Was hat das für eine Architektur? Was hat das für eine Struktur? Wie kümmert man sich da umeinander? Und schafft das einfach auch eine andere Sicherheit für Frauen? Vor allem, wenn ich mir jetzt einfach gerade auch die Femizidrate in Österreich anschaue, ist das einfach gerade ein relevantes Thema. Weil da sind wir nämlich auch dann gleich wieder bei der Frauengesundheit, wenn die Gesundheit dann
im ultimativsten Punkt der Frauengesundheit.
Ja, im ultimativsten Punkt der Frauengesundheit tatsächlich. Ja. Genau. Und ja, alles super zusammengefasst. Ich bin immer froh, wenn andere Leute das zusammenfassen, weil es ufert bei mir einfach so aus, weil eben bei mir, ich kann da so lange drüber reden und ich will aber die Leute nicht verwirren. Ich habe oft das Gefühl, ich verwirre die Leute.
Also, es geht.
Voll gut. Solange es was zum Zusammenfassen gibt, perfekt.
Ja. Ich verstehe das Buch oder das Projekt ja auch so ein bisschen als Kritikpunkt. Du hast ja auch mal eingangs gesagt in dem Gespräch, für dich ist ja auch Kunst ein Mittel, Dinge auszudrücken, die dir nicht passen.
Ja. Mhm.
Und die Frage ist, geht die Kritik in Richtung Politik im Sinne von Politikern, PolitikerInnen, um es genderneutral zu sagen, oder an die Gesellschaft?
Das hängt zusammen.
Oder in welchem Ausmaß, wie viel?
Das hängt zusammen. Für mich hängt das zusammen. Dadurch, dass ich mich bemühe, in dem Buch bereits Ansätze und Lösungen und Denkräume zu öffnen, geht es darum, dass das einfach möglichst viele Leute erreicht. Und die Politik wird erst dann tätig, immer schon so, wenn der Schmerzpunkt bei den Menschen, die sie wählen, so weit erreicht ist, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und dafür ist ein Buch einfach so ein fantastisches Medium, weil, wie schon vorher gesagt, mobil, reist und so weiter. Das heißt, wenn das Buch so viele Leute erreicht, und das ist nämlich auch gerade ganz interessant mit der Kampagnenarbeit, und dass es eine Crowdfunding-Kampagne ist, die von den Menschen direkt schon finanziert wird, da stehen nämlich dann auch schon Menschen dahinter, die sagen, ja, das ist wichtig. Ja, ich will, dass das mehr thematisiert wird. Ja, ich will, dass das politisch mehr anerkannt wird. Und deshalb finanziere ich dieses Buch. Ich will, dass dieses Buch in der Welt existiert, um zu zeigen, dass es so viele Leute gibt, denen das wichtig ist, dass das einfach auch vielleicht mal ein politisches Momentum erreichen kann. Und so finde ich, dass das zusammenhängt. Und deshalb finde ich, ist auch ein Crowdfunding dafür eine sehr gute Finanzierungsform.
Ich habe die Frage bewusst getrennt gestellt. Für mich hängt Politik und Gesellschaft immer ganz eng beieinander.
Ja.
Und die große Frage ist für mich immer, orientieren wir uns in der Politik als Politiker daran, was die Gesellschaft schreit, was sie haben möchte? Oder orientieren wir uns daran, was sie vielleicht braucht, / benötigt? Oder wo finden wir die Balance davon? Weil nicht alles, was wir wollen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber Kinder wünschen sich auch ganz, ganz viel. Dein Sohnemann ist 12, glaube ich, kommt jetzt langsam in ein Alter, wo man vielleicht vernünftiger wird, unter Anführungszeichen, was auch immer vernünftig bedeutet. Aber Kinder wünschen sich ganz, ganz viel. Nicht alles davon, was sie sich wünschen, ist sinnvoll.
Also in dem Zusammenhang,
7 Eis am Tag sind jetzt nicht so sinnvoll als Gesundheitsbewusstsein.
Ich finde es schwierig, die Gesamtgesellschaft mit die Bedürfnisse oder Wünsche einer Gesamtgesellschaft mit den Bedürfnissen und Wünschen von Kindern zu vergleichen. Weil, und da wär auch wichtig zu sagen, was braucht eine Gesellschaft und was will eine Gesellschaft.
Ja.
Und oft sind
das,
die Dinge...
Das sind genau diese beiden Pole, die ich versucht habe anzusprechen. Jetzt
ja,
von
genau.
Dir gut zusammengefasst.
Genau. Und ich meine, man sieht von der Politik eigentlich sehr wenig Initiative in Richtung, was braucht die Gesellschaft? Weil das, was wir brauchen würden, wäre, ich muss mich jetzt sammeln, weil es so viel ist, was wir nicht kriegen, wäre Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und dahingehend wirklich politische Maßnahmen, wären sinnvolle politische Maßnahmen in Richtung Klimapolitik, die greifen und die umsetzbar sind. Was die Gesellschaft brauchen würde, wäre raus aus den fossilen Energien. Mhm. Das würden wir ganz, ganz, ganz dringend brauchen, und zwar nicht nur als Gesellschaft in Österreich, sondern einfach global. Was die Gesellschaft brauchen würde, wäre, dass Millionäre und Trillionäre und Billionäre endlich mal ihren fairen Anteil zahlen. Das würden wir alles brauchen. Das kriegen wir aber nicht gerade. Und es wäre aber ganz, ganz dringend, weil wenn man da länger noch wartet, wird es ganz, ganz vielen Menschen ganz schlecht gehen. Und das will aber die Gesellschaft doch nicht, weil, und da sind wir wieder beim Schweinehund, weil das so viel Veränderung und mit ganz viel Anstrengung verbunden wäre, diese Dinge zu ändern. Und davor hat die Politik Angst, weil dann sind einige Leute einfach schlecht gelaunt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass alle immer happy sind.
Und wie du richtig sagst, man hat ja Angst vor Veränderung. Ja? Und wenn wir beim ganz banalen Beispiel bleiben, wo jeder was tun kann, beim Rückschritt der fossilen Brennstoffe, und wenn es nur das ist, dass ich das Auto einmal die Woche weniger verwende, weil ich es kann.
Da muss man aber auch aufpassen, weil, also da habe ich einfach auch eine Meinung dazu. Ich als nachhaltige Fotografin, ich fahre nur mit dem E-Rad und ich mache da Black-Data-Vermeidung und ich schaue, dass all mein Gear irgendwie möglichst schon gebraucht ist und schaue, dass alles irgendwie gut ist und happy-peppy und für jeden Auftrag wird ein Baum gepflanzt. Das, was ich da tue, macht keinen Unterschied, solange noch weiterhin nach Öl und Gas und all dem gebohrt wird. Das heißt, es braucht Entscheidungen, die wirklich dort ansetzen, wo eine unmittelbare Veränderung entsteht.
Ja, ja.
Und ich finde, dass da auch wie in der Selbstoptimierung, wenn es jetzt irgendwie um Care und um wir müssen mehr Sport machen, damit wir gesünder werden und so weiter, wird da viel zu viel Verantwortung auf das Individuum abgewälzt, auch aus der Politik, weil da putzt man sich ab und sagt, naja, ihr kauft ja nicht genug Biofutter und ihr kauft ja immer die Fast Fashion aus China und so. Und das sind aber nicht die Dinge, die den großen Unterschied machen, die mit denen allen geholfen wäre, weil da verdienen einfach ganz wenig Konzerne und damit ganz wenig CEOs sich einfach dumm und dämlich mit so viel Geld, wo sie eh nie wissen, was damit machen sollen, während ganz viele Leute einfach total unter dem leiden. Wenn in Indien dann die Leute einfach wirklich unter die Erde gehen müssen, damit sie die Hitze irgendwie noch ertragen.
Bin absolut bei dir, wir brauchen die großen Entscheidungen, wir driften gerade vom Thema ein bisschen ab.
Ja.
Ja. Aber vielleicht noch der eine Satz, wenn mir der gestattet ist.
Ja.
Ich bin nicht mit allen einverstanden, was Politiker machen.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Ich möchte den Job aber auch nicht haben.
Nein, nicht unbedingt, nein. Ja,
weil der einfach verdammt schwierig ist und ein irrsinnig breites Spektrum abdecken muss und richtig machen, geht sie sowieso nicht aus. Drum sage ich...
Man kann es nicht allen Leuten recht machen.
Genau. Ja.
Ich glaube, man kann es richtig machen, aber das sind einfach viele Leute dann einfach schlecht gelaunt.
Aber es ist eine sehr individuelle Sichtweise, was richtig ist. Ne? Mhm. Und ja, ich bin absolut deiner Meinung, man muss Entscheidungen treffen, die in die Richtung gehen, die du alle angesprochen hast. Auf der anderen Seite sollte uns das nicht stoppen, individuell versuchen, den kleinsten möglichen Beitrag, den wir zumindest leisten können, zu leisten und es damit auch den Politikern, vielleicht den PolitikerInnen, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, für größere Entscheidungen sagen, naja, die Gesellschaft ist vielleicht eh bereiter, als wir eigentlich alle glauben, dass sie ist.
Ja.
Und ein Anfang könnte es sein, ein Buch zu kaufen.
So ist es. Absolut, da bin ich auch wieder bei dir. Also kleine Initiativen, deshalb arbeite ich ja auch so, wie ich arbeite. Weil ich mir denke, wenn ich schon als Kleiner also quasi so arbeiten kann, sollte es kein Problem sein für Größere, das einfach mal wirklich anzusteuern. Und ja, ein Buch ist dahingehend auch ein super Ding, um das zu signalisieren. Vor allem durch die Unterstützung, die dann über ein Crowdfunding kommt und dass man signalisiert, nein, das ist wichtig, das gehört passiert, Gleichberechtigung und Wertschätzung von Care-Arbeit und ein Umdenken von wirtschaftlichen Realitäten geht uns einfach alle an. Und das sollte einfach mehr Sichtbarkeit bekommen. Da bin ich auch absolut bei dir. Ich wollte das jetzt auch nicht, mir geht es auch immer um Verantwortung, dass man die übernimmt und einfach auch als Politiker übernimmt und sagt, okay, die größte Verantwortung sollten die übernehmen, die den größten Schaden nehmen. Und natürlich sollte man auch als Individuum darauf schauen, dass man möglichst nachhaltig irgendwie lebt absolut, und existiert, ja, in der Welt, wenn es im Bereich des Möglichen liegt. Weil das ist ja über unser Wirtschaftssystem auch nicht allen Leuten möglich.
Dem Individuum sind ja Grenzen gesetzt. Also ja, gerade dieses Beispiel mit, dann zieht es halt keine Klamotten an, die in, ja, China oder genau, Bangladesch oder so erzeugt sind. Ja, schau mal, wo man sowas daherkriegt.
Ja, also, genau. Beziehungsweise wenn du einfach eh nicht mehr weißt, wo du die Miete herkriegst und trotzdem irgendwie alle Kinder ein neues Gewand brauchen, natürlich gehst du zum H&M, natürlich, ja, gehst du dann dorthin. Aber das sind dann auch wieder die Giganten, die halt einfach verschmutzen. Da wird das dann einfach immer so zu einer Katze, die sich in den Schwanz beißt, ja, ein bisschen.
Und ich fahre jetzt die Angel aus, wirf sie aus und hole uns wieder zurück,
ja,
zum Buchprojekt. Und wir müssen ohnehin schauen, dass wir zu einem, mhm, Ende kommen. Mhm. Und ich sage, alle die, die Interesse haben, daran festzustellen, wie ein kleines Kloster in Kärnten große Fragen der Gesellschaft für sich relativ einfach, weiß nicht, ob es relativ einfach, aber zumindest beantwortet und Vorschläge liefert und das Ganze noch in einer hohen fotografischen Qualität und einem schönen Gesamtwerk, ja, sehen möchte, der soll sich bitte dem Projekt Schwester widmen, rechtzeitig, mhm, auf den Link gehen, ein Buch vorbestellen um 50 Euro und, genau, schauen, dass dieses Projekt zustande kommt. Wie viele Seiten wird es haben?
Hoffentlich zwischen 100 und 150 Seiten.
Ja, sagen wir mal 150 Seiten, 50 Euro, 150 durch 50 sind 3 Euro pro Seite oder so. Also das muss doch drinnen sein. Da kommt ja wieder der, stimmt, Betriebswirt durch.
Da ist der Betriebswirt, genau. Aber von wegen Betriebswirt und Unternehmer, ich habe nämlich auf der Seite als Dankeschön auch, biete ich auch Workshops an. Das vielleicht gar nicht so unspannend ist für Unternehmen. Ich biete an Cyanotypie und Fotoporching-Workshops für kleinere Unternehmen.
Wenn du das noch erläuterst, was man sich davon erwarten kann, ich hätte, ja, keine Ahnung.
Also Cyanotypie ist ein altes fotografisches Blaudruckverfahren, das sehr einfach umzusetzen ist, wo man über Beschichtung von unterschiedlichsten Trägermaterialien, also es geht von Papier über Holz, über Stoff, alle möglichen Sachen, mhm, die saugen und die man wieder auswaschen kann, die beschichtet man mit dieser Cyanotypie-Emulsion und dann kann man unterschiedlichste Dinge auflegen bis hin zu Farbnegativen und das dann belichten. Und dann kriegt man ganz wunderschön tiefblaue Fotodrucke. Es gibt Leute, die belegen die gerne mit Pflanzen. So hat man früher auch so Pflanzenstudien machen können. Und das ist ein ganz einfaches Verfahren, das sehr viel Spaß macht und ganz einfach ist. Und nachher wäscht man das nämlich nur mehr einfach aus und dann bleibt dieses schöne blaue Bild über, was, ah, man, ja, da gestaltet hat.
Und damit könnte man sich sagen, auf einer Oberfläche, genau, der Wahl, genau, ein Foto zum Beispiel,
genau,
wenn man negativ davon hat.
Genau, wenn man negativ davon hat oder man geht in die Natur und sammelt Dinge. Oder mein Sohn und ich, wir machen das auch gerne mit Dingen, die wir zu Hause haben. Also so alles, was irgendwie zum Beispiel so transparent ist, wie zum Beispiel so Murmeln oder irgendwelche Figuren, die dann in der Sonne direkt einen interessanten Schatten werfen. Da kommen wirklich spannende Bilder dabei raus. Und auch in Unternehmen kann es interessant sein, was für ein Bild machen wir von uns. Mhm. Also sowohl als Individuum als auch als kleines Unternehmen. Also das kann sehr gut als Teambuilding-Event funktionieren.
Da sollten wir mal gemeinsam drüber nachdenken, ob das nicht was werden könnte. So im Sinne von Vision, Mission, Strategie, ja? Und Team-Events. Ja?
Voll gern.
Also dann ist ja die schnöde Betriebswirtschaft der Kunst vielleicht doch näher, als wir zu Beginn des Gesprächs gedacht habe.
Man muss als Unternehmer so kreativ sein.
Definitiv.
Und als Kreativer muss man aber auch unternehmerisch denken. Es gibt da ganz große Schnittstellen, ja, wo man voneinander einfach total profitieren kann. Und Fotoporching, das ist der andere Workshop, den ich gebe, das ist einfach quasi Fotoübertragung von Laserdrucken mit einem Material und da tut man dann Rubeln und da auch mit viel Wasser und so abwaschen und so. Und dann hat man aber so ganz interessante Vintage, so Vintage-Feeling, auch auf unterschiedlichen Trägermaterialien. Das kann man auch auf Stoff machen. So habe ich zum Beispiel die Fächer, die ich anbiete auf der Website, sind mit Cyanotypie gemacht. Da habe ich so Fächer gemacht, um sich zu kühlen, auf ganz starkem, 600 Gramm starken Aquarellpapier. Das ist wunderschön. Und die Decken habe ich zum Beispiel mit Fotopoaching hergestellt, wo ich direkt Fotos in die Decken eingenäht habe. Genau. Und da gebe ich dann auch Workshops dazu und da kann man dann auch sehr schöne Collagen machen mit Fotos, die man sich ausdruckt oder auch aus Magazinen. Auch das für Teambuilding eignet sich hervorragend.
Sehr cool.
Ja.
Sehr cool. Gut. Liebe Therese, vielen Dank für dieses äußerst interessante, humorvolle, abwechslungsreiche Gespräch mit der Gefahr zum Abgleiten.
Immer, immer. Da ist es interessant, auf den Abwegen,
an
oder?
An der Klippe entlang gewandert.
Aber wenn du durch den Wald gehst, sind ja auch immer die Wege auf der Seite. Du willst da immer rein und willst schauen, was verpasst du.
Ja.
Oder? Das sind die Wege, die lustig sind.
Das stimmt. Wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung. Hat auch so viel Spaß gemacht.
Ich wünsche dir, ich drücke alle Daumen, die ich finden kann, damit dieses Projekt zustande kommt.
Danke, ich freue mich, wenn es zustande kommt. Danke für die Einladung.
Es hat sehr
viel Spaß gemacht.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Du hörtest eine Folge der Schweinehundgespräche. Du willst mehr über mich erfahren? Dann empfehle ich dir meine Webseiten smartcoaching73.com oder smartconsulting73.com oder eines meiner Social Media Profile. Ich freue mich auch über eine E-Mail von dir. Schreibe einfach an podcast@smart73.com. Viel Erfolg bei der Zähmung deines inneren Schweinehundes!